Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Today we are learning the language in which God created life.
Die Sprache, in der Gott das Leben schuf. So formuliert es US-Präsident Bill Clinton vor 20 Jahren im Weißen Haus. Eines der größten Wissenschaftsprojekte der Menschheit wird damals gefeiert, die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. Bei diesem Anlass hat Clinton eine Prognose gewagt, über die sich inzwischen trefflich urteilen lässt. Und das machen wir später in dieser Sendung. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Beherbergungsverbot. Allzu oft hat das Wort wohl noch keiner von uns gehört. Aber jetzt wird es in einigen Bundesländern gelten. Hotels sollen Gäste aus Landkreisen mit mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner nicht mehr beherbergen dürfen. Einerseits verständlich, denn während in Berlin, Neukölln, Gütersloh oder Göttingen die Zahlen wieder nach oben klettern, sind weite Teile Deutschlands so gut wie Corona-frei. Die allermeisten Bürger und Bürgerinnen in Gütersloh aber auch. Warum sollen sie nicht verreisen, während andere die Koffer packen? Was wir alle gern hätten, wäre ein Freifahrtschein. Eine Bestätigung, dass ausgerechnet wir virenfrei sind oder gleich ein Immunitätspass. Die Diskussion ist in vollem Gange, obwohl Experten wenig davon halten. Piotr Heller.
Das Verlockende an Immunitätspässen ist, es wären Freifahrtsscheine. Wer eine verbriefte Immunität gegen SARS-CoV-2 hätte, könnte endlich wieder ganz normal Altenheime besuchen oder reisen und dabei die Wirtschaft ankurbeln. Die Idee kommt also gut an.
Chile führt etwas ein, das sie Ausgangskarten nennen. Die sagen nicht Immunitätspass. Aber sie stellen es praktisch Menschen aus, die die Krankheit überstanden haben. Die können sich dann frei bewegen. Estland will Menschen mit Immunitätspässen bei der Rückkehr zum Arbeitsmarkt helfen.
Erklärt die Molekularbiologin Natalie Koffler von der Harvard Medical School. Auch die britische Regierung prüft die Idee und hierzulande hatte sich Gesundheitsminister Jens Spahn dafür ausgesprochen. Nach heftiger Kritik will er jetzt erstmal eine Stellungnahme des Ethikrats abwarten. Während die Politik also rätselt, hat Natalie Koffler sich schon entschieden. Im Fachblatt Nature hat sie mit einer Kollegin einen Kommentar gegen Immunitätspässe veröffentlicht. Der beginnt mit praktischen Argumenten. Ein solcher Ausweis müsste auf einem Antikörpertest basieren.
Wir wissen aber gar nicht, wie die Immunität bei Covid-19 funktioniert. Welche Antikörper wichtig sind, ob man immer Antikörper braucht und wie lange die Immunität überhaupt anhält.
Eine aktuelle Studie aus China legt nahe, bei Menschen mit einem milden Verlauf sind die Antikörper nach 2 Monaten weg. Man weiß aber nicht, was das für die Immunität bedeutet. Manche der Antikörpertests sind zudem an sich unzuverlässig und könnten Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Und ohnehin gibt es derzeit nicht genug Antikörpertests, um in Ländern wie Deutschland oder den USA einen Großteil der Bevölkerung zu untersuchen. Diese praktische Schwierigkeit führt direkt zum ersten ethischen Problem.
Wenn eine Ressource knapp ist, müssen sich die Menschen, die in einer Gesellschaft ohnehin an den Rand gedrängt werden, ganz hinten anstellen. In den USA wären das Schwarze, Arme oder Flüchtlinge. Auch ältere, Kinder oder Menschen mit Behinderungen, weil die Regierung keinen Anlass hätte, Menschen zu testen, die ohnehin nicht arbeiten werden. Somit würden nur die Privilegierten profitieren.
Die Immunitätspässe könnten somit bestehende Ungleichheiten vergrößern. Sie würden aber auch eine neue Ungleichheit schaffen, nämlich zwischen Menschen, die die Krankheit hatten, und denen, die sie noch bekommen können. Wir müssen uns also fragen, wollen wir eine Art biologische Klassengesellschaft, in der Menschen, die vielleicht immun sind, mehr Rechte genießen als der Rest? Für manche könnte das eine tödliche Verlockung sein.
Denken wir an Leute, die Probleme haben, ihre Familie zu versorgen. Wenn sie dadurch wieder arbeiten könnten, wäre das schon eine große Motivation. Es könnte also passieren, dass Menschen sich aktiv mit der Krankheit anzustecken versuchen. Und wir sprechen hier nicht von den Windpocken, sondern von einem tödlichen Virus, über das wir noch so wenig wissen.
Es sind längst nicht nur Staaten, die mit der Idee liebäugeln. In Miami prüft eine Hotelkette, ob sie anhand von Immunitätspässen auswählen kann, wen sie als Gast aufnimmt. Ein Hamburger Telemedizinunternehmen hat jüngst kurzerhand eigene Immunitätspässe entworfen und vertreibt sie über das Internet. Das zeigt, wenn eine Regierung keine Entscheidung zu dem Thema trifft, dann entscheiden die Wirtschaft und die Menschen eben selbst. Das sieht man nicht zuletzt im aktuell besonders betroffenen Kreis Gütersloh. Dort standen Menschen diese Woche Schlange, um an einen normalen Corona-Test zu kommen. Denn nur mit einem negativen Testergebnis können Sie zum Beispiel in Bayern ohne Einschränkungen ein Hotel buchen. Aber diese Tests sind eine absolute Momentaufnahme. In der Inkubationszeit etwa würden sie negativ ausfallen, obwohl die Person schon infiziert ist. Und auf dem Weg in den Urlaub könnten sich die negativ Getesteten ebenfalls noch anstecken. Auch hier wiegt der Test also Hoteliers und Staatskanzleien in falscher Sicherheit.
Ein Beitrag von Piotr Heller. In Garching, in der Zentrale der Europäischen Südsternwarte, sollte in dieser Woche die wohl wichtigste Kosmologietagung des Jahres stattfinden. Getroffen hat man sich am Ende virtuell und in ihren Heimatorten saßen sie dann also die Astronomen und Theoretikerinnen und mussten sich eingestehen, dass irgendetwas mit ihrem Weltmodell nicht stimmt. Eine Weile hatte man die wenigen Daten noch zurechtgerückt, aber das geht nun wirklich nicht mehr, seit genug Daten vorliegen. Dirk Lorenzen über eine durchaus einschneidende Konferenz.
Normally I say thank you for inviting me here, but I'm just here at home.
Normalerweise würde er sagen, danke, dass Sie mich nach Garching eingeladen haben, beginnt Adam Rees den ersten Vortrag. Aber er ist zu Hause in Baltimore.
Nevertheless, I will look forward to having a nice German beer at the end of the day to celebrate the first day of conference.
Wegen der Corona-Pandemie tauschen sich die Kosmologen nicht im direkten Gespräch oder beim abendlichen Bier über ihre Probleme mit dem Aufbau der Welt aus. Notgedrungen nutzen sie virtuelle Plattformen wie Zoom.
We have realized a standard model of cosmology.
Wir haben ein Standardmodell der Kosmologie, genannt Lambda-CDM, das sehr erfolgreich ist und den Aufbau des Universums gut erklärt. Es basiert auf der kosmischen Hintergrundstrahlung, die kurz nach dem Urknall entstanden ist und vom Satellitenteleskop Planck extrem genau beobachtet wurde. Damit können wir ausrechnen, wie schnell sich das Universum heute ausdehnen sollte. Und da liefern die genauesten Daten einen Wert von
67,4. 67,4 Kilometer pro Sekunde pro 3,3 Millionen Lichtjahre, so die etwas kuriose Einheit der Hubble-Konstanten. Diese Größe gibt einfach an, um wie viel schneller sich weit entfernte Galaxien von uns fortbewegen als Galaxien in der Nähe. 67,4 ist der aus dem aktuellen Urknallmodell erwartete Wert. Adam Rees von der Johns Hopkins Universität und viele Kolleginnen und Kollegen weltweit haben nun nachgemessen, wie schnell die Galaxien heute tatsächlich auseinanderfliegen.
Mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachten wir viele Cepheiden-Sterne und Supernova-Explosionen. Damit lassen sich die Entfernung und die Geschwindigkeit von Galaxien bestimmen. Unsere Daten ergeben eine Hubble-Konstante von 73,5. Und das passt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million zum erwarteten Wert.
Kurz gesagt, der gemessene Wert liegt 9% höher als der theoretisch erwartete. Anfangs dachten die meisten, es handele sich einfach um einen Messfehler, der mit der Zeit und mit mehr Daten verschwinden werde. Doch in den letzten Monaten sind über ein halbes Dutzend Fachartikel erschienen. Sie alle nutzen zwar unterschiedliche Methoden, kommen aber zu dem gleichen Ergebnis. Der Kosmos dehnt sich heute schneller aus als erwartet. Das Modell, das den Aufbau und die Entwicklung des Universums beschreibt, muss irgendwo ziemlich falsch sein. Jetzt ist guter Rat teuer.
Manche glauben, wir leben in einer Art großen Lücke im Kosmos, in der es weniger Materie gibt als anderswo, weshalb die Ausdehnung schneller erfolgt. Doch das hilft auch nicht viel weiter, denn es hätte nur einen sehr kleinen Effekt. Diese große Abweichung lässt sich damit absolut nicht erklären.
Das große Problem könnte zur großen Chance der Kosmologie werden. Denn das bisherige Weltmodell ist zwar mathematisch elegant, hat aber physikalisch erhebliche Schwächen. Nach ihm entfallen 95% des Universums auf dunkle Materie und dunkle Energie, deren Natur noch völlig rätselhaft ist. Vielleicht bringen die Abweichungen bei der Hubble-Konstanten die beliebte Theorie zum Einsturz. Viele hoffen, dass ein Modell X einen Ausweg aus dem Dilemma weist. Doch die vagen Ideen, etwa von wechselwirkender dunkler Materie, sind bisher reines Stochern im Nebel. Adam Rees hat zwar einst für die Entdeckung der dunklen Energie den Physik-Nobelpreis erhalten, setzt jetzt aber auf einen neuen Geistesblitz.
Wir müssen uns einfach die Fakten ansehen. Wenn unsere Theorien nicht stimmen, dann ist das eben so. Vielleicht ist das Universum cleverer, als wir heute sind. Irgendwann kommt dann schon eine bessere Idee.
Dirk Lorenzen über Unstimmigkeiten bei der Hubble-Konstanten, die jetzt erklärt werden müssen. Das Humangenomprojekt war eines der größten Wissenschaftsprojekte der Menschheit. Eine Armada von Wissenschaftlern staatlicher Universitäten, verfolgt von Craig Venters Privatinstitut, das vorpreschte. Das Happy End dann heute vor 20 Jahren im Weißen Haus mit einer gemeinsamen Ehrung. Für die Abfolge von 3 Milliarden Buchstaben im Erbgut des Menschen. Nicht weniger als eine Revolution der Medizin hat Bill Clinton angekündigt. 20 Jahre später hat Michael Lange nachgefragt, was aus den Versprechungen von damals geworden ist.
10 Jahre hatte das Humangenomprojekt gedauert. Tausende Wissenschaftler waren beteiligt und $2,7 Milliarden hatte das Projekt verschlungen. Am 26. Juni des Jahres 2000 war es dann soweit. Bei einer Zeremonie im Weißen Haus suchte Bill Clinton nach großen Worten. Zeitungen schrieben von einem Jahrhundertereignis vergleichbar mit der Mondlandung von 1969. Nur diesmal ging es um uns Menschen.
Genome Science will have a real impact on all our lives and even more on the lives of our children.
Die Genomforschung wird unser aller Leben beeinflussen und noch mehr das Leben unserer Kinder. Sie wird Diagnose, Vorbeugung und Behandlung vieler, wenn nicht aller Krankheiten revolutionieren. Ärzte werden zunehmend in der Lage sein, Alzheimer, Parkinson, Diabetes und auch Krebs zu heilen, indem sie die Krankheiten an ihrer genetischen Wurzel packen. Es ist vorstellbar, dass unsere Enkel das Wort Krebs nur noch als Sternbild kennen werden.
In fact, it is now conceivable that our children's children will know the term cancer only as a constellation of stars.
Bill Clinton hat inzwischen 3 Enkel. Wie weit hat uns das Lesen im Erbgut gebracht? Nach der Euphorie kam zunächst einmal die Ernüchterung. Statt der vermuteten 100.000 Gene fanden Genforscher gerade einmal 20.000 Gene. Verschiedene Tierarten und sogar Pflanzen besitzen deutlich mehr Gene als der Mensch. Homo sapiens schien entzaubert, aber nicht entschlüsselt. Alles war viel komplizierter als gedacht. Heute ist klar, warum, erzählt der Genomforscher Björn Schumacher von der Universität zu Köln.
Die Gesamtheit des Menschen ist mehr als die Summe der Teile. Also es ist eben nicht so einfach. Und das war vielleicht auch von einigen eine naive Vorstellung, dass wenn man das Humangenom kennt, weiß man alles über den Menschen. So ist es nicht.
Im Juni 2000 war Björn Schumacher Doktorand und ließ sich als junger Wissenschaftler für die Möglichkeiten der Genomforschung begeistern. Heute leitet er das Institut für Genomstabilität und Alternsforschung der Kölner Universität.
Der technologische Fortschritt, der seit dem Humangenomprojekt gemacht wurde, ist wirklich rasant und grandios.
Die Entzifferung eines einzelnen menschlichen Genoms kostete im Jahr 2000 ca. $50 Millionen. Heute sind es $500. Und sie ist Routine. Jeden Tag sequenzieren moderne Automaten mehr als 400 Genome. Die Analyse bringt Licht in die Evolution des Menschen. Sie enthüllt Ereignisse der Menschheitsgeschichte, erklärt tausende seltene vererbte Krankheiten und ist aus der medizinischen Grundlagenforschung nicht mehr wegzudenken. Die Mondlandung, mit der das Genomprojekt oft verglichen wurde, blieb vorerst eine Episode. Die Genomentzifferung dagegen hat die Welt verändert.
Das war wirklich ein Meilenstein. Vieles, was wir heute in der Forschung unternehmen, was aber auch bis in das Verständnis von Krankheiten reicht, geht wirklich zurück auf dieses Humangenomprojekt. Also technologisch als auch wissenschaftlich war das wirklich ein großer Fortschritt.
Während die Bedeutung für die Grundlagenforschung bald allgemein anerkannt war, blieb der Nutzen für die Medizin umstritten. Das Genom für jedermann wurde immer wieder versprochen. Die Daten zu erheben ist heute technisch möglich, aber oft fehlt das Wissen für die richtige Interpretation. Es gibt jedoch Patienten, die bereits ganz konkret von der Genomforschung profitieren.
Und es ist heute schon machbar, dass man genetische Diagnostik macht, um zu sehen, was die Besonderheiten eines Tumors sind, eines Krebs. und dann die Therapie so maßgeschneidert anzuwenden, dass sie auf dieses genetische Profil passt.
Aus den Genomen einzelner Krebszellen lesen Ärzte, ob eine bestimmte Therapie wirksam sein wird oder ob sie nur unnötig Nebenwirkungen verursacht.
Ein gutes Beispiel dafür ist Brustkrebs, wo man eben verschiedene Profile hat und anhand von genetischen Markern schon sehen kann, welche Therapien bei diesem Brustkrebs funktionieren könnten. Also da gibt es schon eine Anwendung.
Längst nicht alle Krebsbehandlungen profitieren heute schon von dieser Form der Analyse. Aber die Genomforschung hat einen Teil dazu beigetragen, dass heute etwa 2/3 aller Patientinnen und Patienten eine Krebserkrankung überleben. Nur dass Krebs in 1-2 Generationen besiegt sein könnte, wie Bill Clinton prophezeite, das hofft heute niemand mehr.
Krebs ist immer noch zuerst eine Krankheit und dann ein Sternzeichen. Ein Rückblick von Michael Lange war das. Noch bis 2011 galt für Transmenschen, die ihren Personenstand ändern wollten, in Deutschland ein Sterilisationszwang. Ob sie eine geschlechtsangleichende Behandlung machen dürfen oder nicht, entscheiden auch Ärzte. Auch das hat das Verhältnis zwischen Trans-Community und Medizin nachhaltig belastet. Doch dieser Streit ist noch lange nicht ausgestanden, zeigen die jüngsten Entwicklungen. Christine Westerhaus.
Johanna Berling ist 20. Es gab eine Zeit, in der sie Kaspar war. Sie hoffte damals, erzählt die Schwedin, dass das Transsein auch ihre Probleme lösen würde.
Das, was ich hoffte, war, dass samma enkla lösning skulle kunna funka för mig också.
Johannas Probleme begannen mit 15. Sie fühlt sich unwohl in ihrem Körper, wird magersüchtig und wieder gesund. Doch der Konflikt mit ihrem Körper bleibt.
Ich kam damals mit Transpersonen und der Transbewegung in Kontakt. Und ich war so glücklich zu sehen, dass alle, die die Transformation hinter sich hatten, so zufrieden waren.
Lange Zeit wollten deutlich mehr Männer als Frauen im anderen Geschlecht leben. Dieser Trend hat sich komplett umgekehrt. Und auch insgesamt ist der Andrang auf die Spezialambulanzen für Transjugendliche in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Der Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte ist deshalb sehr skeptisch, ob es sich nur um eine Befreiungsbewegung handelt.
In einer Dekade hat sich das so verändert, ohne dass wir das bislang schon hinlänglich erklären könnten.
Gleichzeitig stoßen Spezialambulanzen an ihre Kapazitätsgrenzen. Das berge eine weitere Gefahr, so Korte, der an der LMU München eine Sprechstunde für Menschen mit einer Geschlechtsdysphorie leitet.
Also ich habe schon den Eindruck, dass heutzutage diese Festlegung, es handelt sich jetzt um eine Transsexualität, dass die im Vergleich zu früher rascher erfolgt und dass das gar nicht mehr hinterfragt wird. Nicht jeder Jugendliche oder jede Jugendliche, die sich als Transgender selbst kategorisiert, ist zwangsläufig transsexuell. Ich glaube, dass das einfach heutzutage vielfach viel zu schnell geht. Dass man die auch einseitig berät und geschlechtsangleichende Maßnahmen einleitet zu einem Zeitpunkt, wo man die eigentlich noch mal weiter aufschieben sollte.
In Schweden haben Mediziner bereits Alarm geschlagen. Dort ist vor allem die Zahl junger Frauen, die eine gegengeschlechtliche Behandlung wünschen, in den vergangenen Jahren auf mehr als das 10-fache hochgeschnellt. Johanna war eine von ihnen. Sie konnte es kaum erwarten, Testosteron zu nehmen und sich die Brüste entfernen zu lassen, erzählt sie.
Ich glaubte, endlich die Lösung für meine ganzen Probleme gefunden zu haben und hatte es dann sehr eilig. Und ich denke, das ist auch für andere Menschen eine große Gefahr, vor allem wenn man im Teenageralter ist.
Welche Rolle dürfen und sollen Ärzte spielen, wenn junge Menschen ihr Geschlecht ändern wollen? Darüber tobt ein Streit, den Christine Westerhaus in ihrem Feature Einmal Trans und Zurück beleuchtet. Hören Sie rein, wenn Sie mögen, am Sonntag um 16.30 Uhr im Deutschlandfunk. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
SARS-CoV-2 verursacht vorwiegend leichte Erkrankungen bei Kindern. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachblatt The Lancet Child and Adolescent Health. Für die europaweite, im April durchgeführte Studie wurden etwa 580 Kinder und Jugendliche im Alter von wenigen Tagen bis 18 Jahren untersucht. Davon wurden 2/3 ins Krankenhaus eingeliefert. Etwa 10% mussten auf der Intensivstation behandelt werden, 4 Kinder starben. Die Sterblichkeit sei wahrscheinlich noch wesentlich niedriger, da viele Kinder mit leichten Erkrankungen nicht zur medizinischen Behandlung gebracht und daher nicht in die Untersuchung aufgenommen wurden, so einer der Autoren. Die Forschenden verweisen aber auch darauf, dass ein kleiner Anteil der Kinder schwer erkrankt und auf der Intensivstation behandelt werden muss. Stechmücken übertragen das neue Coronavirus offenbar nicht. Das hat das Nationale Gesundheitsinstitut Italiens mitgeteilt. Dabei verweist es auf vorläufige Daten einer Studie, die es gemeinsam mit dem Institut für Tierseuchenbekämpfung in Venetien durchgeführt hat. Für die Untersuchung haben die Forschenden asiatischen Tigermücken und gemeinen Hausmücken mit SARS-CoV-2 infiziertes Blut angeboten. Das Virus habe sich im Inneren der Tiere nicht vermehrt, daher sei es unmöglich, dass die Insekten den Erreger über Stiche an den Menschen weitergeben könnten. Ein neu entdecktes System von Exoplaneten weckt Hoffnungen. In etwa 11 Lichtjahren Entfernung umkreisen mehrere Exoplaneten den roten Zwergstern Gliese 887. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachblatt Science. Damit ist es eines der Mehrplanetensysteme, das unserem Sonnensystem am nächsten liegt. Es beherbergt der Studie zufolge mindestens 2 Supererden, besonders große terrestrische Exoplaneten. Sie liegen offenbar nahe der bewohnbaren Zone des roten Zwergs. Zudem gibt es Hinweise auf einen dritten, weiter entfernten Planeten, auf dem noch gemäßigtere Bedingungen herrschen könnten. Die Planeten böten die besten Möglichkeiten für detailliertere Studien, so die Hauptautorin, einschließlich der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Eine Studie gibt neue Einblicke in Insektizidresistenzen bei Malariamücken. Moskitos der Art Anopheles gambiae übertragen besonders oft Malaria. Ein Forschungsteam hat jetzt kartiert, wann und wo in Afrika bei den Tieren Resistenzen gegen Insektenvernichtungsmittel aufgetreten sind. Der Studie im Fachjournal PLOS Biology zufolge hat die Resistenz gegen 5 weit verbreitete Insektizide zwischen 2005 und 2017 stark zugenommen. In Westafrika ist zum Beispiel die Resistenz gegen sogenannte Pyrethroide in diesem Zeitraum drastisch gestiegen. Zunahmen wurden auch bei den Populationen von Moskitos beobachtet, die gegen DDT resistent sind. Delfine schauen sich eine neue Jagdtechnik bei Gleichaltrigen ab. Bislang war bekannt, dass die Meeressäuger Methoden der Nahrungssuche von ihren Müttern übernehmen. Eine Studie im Fachjournal Current Biology zeigt jetzt, dass sie auch von Artgenossen derselben Generation neue Fähigkeiten erlernen. Im Lauf jahrelanger Forschung hatten Wissenschaftler beobachtet, wie indopazifische große Tümmler vor der Küste Westaustraliens Fische in leeren Muschelschalen fangen und diese dann über Wasser verzehren. Daten zum sozialen Netzwerk und Erbgut der Delfine weisen jetzt darauf hin, dass diese sich das Verhalten vor allem von Gleichaltrigen abschauen.
Sternzeit, 26. Juni, wenn Satelliten Satelliten abschleppen. Ende Februar hat ein Service-Satellit an den Kommunikationssatelliten Intelsat 901 angedockt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt haben sich 2 kommerzielle Satelliten zusammengekoppelt. Das historische Geschehen spielte sich knapp 300 Kilometer über der geostationären Umlaufbahn ab. Dorthin hatte sich Intelsat 901 begeben, damit bei einem Fehlschlag des Manövers nicht Trümmerteile die anderen Satelliten auf der Umlaufbahn gefährden. Der Intelsat war 2001 mit einer Ariane 4-Rakete gestartet und funktioniert noch tadellos. Allerdings ist der Treibstofftank so gut wie leer. Bisher musste ein Satellit dann seinen Betrieb einstellen und auf einen Friedhofsorbit ausweichen. Nur so lässt sich verhindern, dass sich auf der geostationären Umlaufbahn, auf der gut 400 Satelliten im Einsatz sind, gefährlicher Müll ansammelt. Das US-Unternehmen Northrop Grumman hat daher den Service-Satelliten MEV entwickelt, der an Intelsat 901 angedockt hat und nun für 5 Jahre die Steuerung des Kommunikationssatelliten übernimmt. Danach wird der Intelsat auf die Friedhofsbahn geschleppt und MEV kann noch 2 weitere Satelliten für jeweils 5 Jahre betreuen. Noch in diesem Jahr will Northrop Grumman einen zweiten Service-Satelliten starten. Die Reparatur, das Auftanken oder die direkte Steuerung von Satelliten dürften in den kommenden Jahren ein großes Geschäft werden. So lässt sich die Betriebsdauer der Satelliten verlängern und es entsteht weniger Weltraummüll.
Das war Forschung aktuell für heute. Was kam raus beim Gespräch über Billigfleisch und wie geht es weiter mit Wirecard? Das erfahren Sie gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.